Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Christina.
Hallo Katrin.
Im heutigen Gespräch geht es um, ich würde sagen, die reine Zukunft. Wir haben zwei Experten heute hier aus dem Zukunftsinstitut und zwar einmal Stefan Teves. Er ist deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Professor für digitale Transformation und Innovation an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management, und Director of Business Innovation des Zukunftsinstituts und Geschäftsführer von Realize It, welches Investments in neue Geschäftsmodelle tätigt. Ich hoffe, das ist auch alles richtig so, Stefan, sonst musst du das gleich... Du wackelst schon mit dem Kopf. Ja, dann kannst du das gleich korrigieren. Das habe ich so gegoogelt natürlich. Ne? Das habe ich ja bei euch gelernt, das Googeln, das stand so im Netz. Okay, also. Und Harry Gatterer ist bei uns. Er ist Geschäftsführer des Zukunftsinstituts mit Sitz in Frankfurt am Main und Wien und er befördert als Keynote-Speaker das aktive, mutige und unternehmerische Gestalten von Zukunft. Schön, dass ihr da seid. Und Harry, ich hoffe, das war jetzt richtig bei dir.
Alles gut.
Alles gut. So, dann muss das Stefan gleich erzählen, was da nicht richtig war. Das machen wir in der übernächsten Runde, Christina.
Genau. Jetzt starten wir erstmal mit Fragen zum Warmwerden. Und die erste Frage geht an Stefan. Worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
Es gibt ja, also bei uns, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja, gibt es ja sehr viel Regen in den letzten Tagen. Und musste sehr stark lächeln, wie am Wochenende meine Tochter mit lila Farbe ihr Spielzeuggerät angestrichen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob am Körper oder auf dem Spielzeuggerät mehr Farbe war. Und die Sonne hat natürlich das Übrige getan nochmal am Wochenende. Deswegen, das war mein Wochenend-Lächelpunkt ein wenig. Und ja, sozusagen schön erstmal, dass wir hier sein dürfen.
Ja, sehr schön. Harry, worüber musstest du lächeln? Ich hoffe, am Wochenende hat auch in Wien die Sonne geschienen.
Du, in der Tat, es waren wirklich sommerliche Bedingungen und also ich lebe ja sozusagen ein bisschen südlich von Wien, da ist der Weinberg umgibt uns und man hat tatsächlich schon eine wunderbare Zeit so ein bisschen mit Wandern und Radfahren auf dem Weinberg verbringen können und es ist so ein, wie soll ich sagen, zumindest so ein innerliches Lächeln, ne? Weil man läuft ja nicht rum und lacht jetzt die Reben an, aber es freut einen, es ist einfach schön, es war gut.
Sehr schön. Dann schließe ich direkt mit der nächsten Frage bei dir an, Harry. Was weiß niemand oder kaum jemand von dir?
Was niemand oder kaum? Boah, das weiß ich ja nicht, was die Leute wissen über mich. Aber was sicher nicht so viele wissen, ist, ich habe so meine frühen 20er als unter anderem auch als DJ verbracht. Das war so eine wilde Zeit auf großen Raves und in tiefen Clubs mit Schallplatten unterwegs. Und das wissen die wenigsten, aber es ist ganz, also das ist mir irgendwie vom Gefühl her immer noch geblieben, weißt du? So ein bisschen so dieses Schaffen von Übergängen, was man ja als DJ muss, ne? Von der einen Platte in die andere, schauen, welche Atmosphären wie funktionieren. Und das mochte ich schon ganz gerne, das wissen die wenigsten.
Das ist ja keine schlechte Voraussetzung, so als Keynote-Speaker, das so als schlummerndes Talent zu haben.
In der Tat, ja, übt man sich schon ein bisschen in Stimmung, das stimmt.
Stefan, jetzt die Frage an dich. Weiß niemand oder kaum jemand von dir?
Ich bin wahrscheinlich vieles, ne? Aber ich habe mit 13 Jahren meinen ersten Job gehabt als Tennistrainer. Von da an frühzeitig angefangen, hart zu arbeiten. Wir sind ja im Ruhrgebiet nicht so beseelt mit Weinbergen, guten Wetter und all dem Möglichen, sondern wir mussten wirklich hart schuften hier. Und mit 13 habe ich da mal angefangen mit. Und das ist einer der Sachen wahrscheinlich, die wenigsten wissen. Meine Sehr Eltern schön. Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht hören die ja auch zu, wer weiß.
Absolut, absolut. Schöne Grüße schon mal.
Okay, Stefan, das heißt, wir haben schon ein ganz kleines Stück von deinem Weg kennengelernt. Harte Arbeit. Was habe ich dann eben nicht richtig vorgestellt? Sag mal eben, was ich da irgendwie falsch gegoogelt habe. So, vielleicht stellst du dich nochmal kurz mit deinen Aufgaben vor.
Ich musste schmunzeln, dieses Director of Business Innovation finde ich ja ganz witzig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das irgendwo reingekommen ist, aber ist ja anscheinend, war sich ja nicht ausgedacht. Und da mache ich eigentlich relativ wenig. Wir haben, glaube ich, im Zukunftsinstitut gar keinen Director of Business Innovation, aber zumindest Director schon mal zu sein. Was ich eigentlich mache, ist wahrscheinlich die wissenschaftliche Direktion sozusagen. Also alles, was mit Empirie, Daten und Co. angeht und weniger mit Innovation, denn das machen mit Sicherheit auch ein paar andere noch bei uns.
Okay, das stand, also stand tatsächlich irgendwo im Netz. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht wo. Ich habe mir jetzt die Quelle nicht aufgeschrieben. Ich wahrscheinlich bei euch auf der Seite.
Siehst du, Katrin?
Ja, siehst du, Katrin? Genau.
Auf gar keinen Fall auf unserer Seite. Da hätte ich schon gesehen.
Okay, das suche ich nochmal.
Quellenrecherche ist wichtig heutzutage, ja, ne? Die richtige Zitation und so weiter. Jetzt weißt du halt auch,
auf wo jeden ich Fall. Genau, das besprechen wir gleich nochmal. Okay, dann kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie du so dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, Stefan. Du bist ja jetzt quasi, ne? Für den Bereich Zukunft unterwegs.
Ja, ich meine, wie kommt man da hin? Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr früh angefangen, Sport zu betreiben. Wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Habe immer Lust auf Entwicklung gehabt und habe dann irgendwann mal auch studiert nebenbei, auch im Ausland studiert. War irgendwann sehr neugierig. Ich glaube, so einer der Grundfacetten auch oder Voraussetzungen. Und zunehmend wurde das Alte langweilig für mich. Und da, ich habe ja mehrere Sachen studiert, Bauingenieurwesen nicht zu Ende, dann Wirtschaftspsychologie und auch Wirtschaft nochmal studiert, das dann beendet, Psychologie oder Wirtschaftspsychologie ja promoviert. Und in dem Weg habe ich eigentlich immer so das Neue gesehen und fand das immer sehr, sehr spannend und weniger alte Prozesse zu optimieren. Und ja, bei mir war, wie komme ich da hin? Aus meiner Sicht ganz einfache Antwort, die alten Methodiken und vielleicht Werkzeuge der Betriebswirtschaft scheinen doch heutzutage ausgedient zu haben zunehmend. Und demzufolge haben wir uns mal ein bisschen nachher auf den Weg gemacht und versucht, mal so ein, zwei Ansätze in eine andere Richtung, eben in die Zukunft zu entwickeln. Also wie gehst du halt mit den ganzen Dynamiken, Unsicherheiten, Veränderungsbewegungen um, so dass du halt noch zumindest das Heft des Handelns sozusagen spürst. Und deswegen, ich bin nicht so richtig einzuordnen in so eine Facette, ne? Also Hochschule liebt ja fakultative Ebenen und ich bin so ein Springer zwischen den Welten gewesen, immer da, wo es spannend wurde. Und ja, das war so ein bisschen mein Werdegang. Und dann kann ich dir jetzt noch ganz viel über Forschungsinstitute und über Startups erzählen und Gründungen und so weiter, wo ich mich selbstständig gemacht habe, schon in frühen Jahren. Aber ich glaube, das ist gar nicht so spannend. Und zuletzt finde ich die Empirie schon sehr, sehr cool, weil so ein bisschen so in validen Ergebnissen Ableitungen zu treffen, ist doch spannender, als auf Basis von Gefühl und Emotion und Meinung Sachen zu entscheiden. Und das ist so mein kleiner Werdegang vielleicht.
Danke.
Vielen Dank. Also die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Forschung so ein bisschen und dann jetzt noch beim Zukunftsinstitut in die Innovation gegangen und die Empirie ist immer im Gepäck geblieben. Jetzt schauen wir mal, wie es beim Harry aussah. Wie bist du denn beim Zukunftsinstitut gelandet?
Reine Neugierde.
Auch, guck mal.
Ja, reine Neugierde. Ja. Also das ist wirklich so, ich habe mich mit 20 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe ja keinen akademischen Werdegang, sondern tatsächlich einen sehr hands-on selbstständigen Werdegang, habe mich da selbstständig gemacht. Und seit diesem Zeitpunkt habe mich tatsächlich interessiert, wie geht's eigentlich weiter? Das hatte ich vorher nicht so. Ich meine, klar, ich war da so 20 Jahre, ja. Ich meine, vorher denkt man wahrscheinlich nicht so an, wie geht's weiter. Aber als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich plötzlich extrem viel darüber nachgedacht, habe begonnen, da wirklich mich schlau zu machen, wie kann man das eigentlich rausfinden und so weiter. Und ja, auch hier überspringen wir jetzt ganz viele Stationen, die jetzt nur Zeit verbrauchen würden ohne Mehrwert. Aber dennoch war die Neugierde das, was mich immer getrieben hat, was mich vorangebracht hat. Und weil ich es wahrscheinlich so autodidakt rausgefunden habe, habe ich halt sowas wie eine Kreativität trainiert, also ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ein nächster Schritt sein kann, die Kreativität dann auch daraus etwas zu machen und die sehr tiefe Beschäftigung mit Theorien, mit Modellen, Systemtheorie etc. Das waren alles Dinge, die haben mich einfach wahnsinnig interessiert. Also auch da die Neugierde. Das hat mich da wirklich die Neugierde da reingetrieben. Und das Zukunftsinstitut, das war dann am Ende tatsächlich ein bisschen Zufall, dass ich hier gelandet bin. Aber das Interessante ist, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, dann geht's ja nur so. Ne? Wenn man wirklich so eine Neugierde hat, so eine Lust hat, wirklich rauszufinden, what's next, wie geht es weiter, an was liegt es, wie es weitergeht, was sind die Hintergründe, die Vordergründe. Und das hat uns dann ja auch, den Stefan und mich, dann am Ende zusammengebracht, nämlich diese Neugierde verbunden mit einer Idee, der Stefan stark von der Empirie herkommt, ich halt stark so mit diesem in der Praxis des Lernen, des Rausfinden und da sind wir immer mehr zusammengewachsen. Also das war so die Kurzfassung jetzt des Weges. Genau, viele Stationen dazwischen, in denen ich einfach lernen durfte, ja, ganz viel lernen durfte, was heißt es, unternehmerisch zu denken, was heißt es, sich in unterschiedlichen Situationen gestalterisch zu bewegen. Also genau.
Also das verbindende Element oder was oder das Treibende, die Neugierde, ne? Das habt ihr jetzt beide benannt. Ihr sitzt ja quasi an der Quelle der Zukunftsforschung, so würde ich das mal beschreiben, ne? Also, und ich würde gerne mal wissen, was beschäftigt euch momentan da sehr oder was ist sehr besonders oder liegt oben auf? Gibt es da ein Thema? Könnt ihr da irgendwas berichten oder ein bisschen verraten auch, was vielleicht noch nicht so viele wissen?
Naja, das Ding ist, weißt du, das Grundproblem ist ja, dass wir definieren die Zukunftsforschung gerade neu. Ah. Und das interessiert uns am meisten und das treibt uns am meisten. Selbst das Zukunftsinstitut, ich muss ja gar nicht so über andere reden, aber selbst bei uns war das natürlich sehr stark geprägt durch eine Art Haltung eines Think Tanks. Viele sind ja noch nicht einmal das, ja, also die sich mit Trends beschäftigen. Das sind ja oft, sind es eher so Innovationsmenschen, die dann Trend hinschreiben und so weiter. Aber auch im Zukunftsinstitut. Die Historie war sehr stark geprägt davon, dass man versucht hat, wirklich kluge Köpfe zusammenzubringen und da daraus so Tendenzen der Wahrnehmung abzuleiten und das zu beschreiben und so weiter. Was wir jetzt ja gemacht haben, und der Stefan hat es ja so in Ansätzen schon angedeutet, wir haben Empirie reingeführt, wir haben Modelle reingeführt, wir haben Research-Prozesse entwickelt, die tatsächlich den Begriff der Zukunftsforschung auch erlauben. Und das ist das, was uns gerade extrem beschäftigt. Also weg eigentlich von dem einen Inhalt, der eine große Trend, die eine große Erneuerung, die jetzt kommt und um die Ecke kommt und uns alle auffressen wird, voll lauter wahnsinnig interessant, wie das ist, hin zu einer klaren Positionierung, also einer klaren Auseinandersetzung mit Zukunft aus dem Innen heraus, aus der Beobachtungsfähigkeit heraus, aus der Wahrnehmungsfähigkeit von Organisationen, mit einer belastbaren Begründung, mit einer Idee, wie man das macht, mit dem Handwerk auch, wie man das macht. Und das beschäftigt uns am meisten. Natürlich könnten wir jetzt über Inhalte reden, aber ganz ehrlich, du kannst über alle Inhalte reden. Wir könnten darüber reden, dass wir gerade an einer Studie zum Megatrend Gesundheit geforscht haben. Und da könnten wir jetzt reinkippen. Da würden wir die 30 Minuten, die wir haben, locker füllen. Wir könnten aber auch über die Zukunft der Arbeit sprechen. Würden wir auch locker füllen. Aber das Spannende, glaube ich, ist, die spannende Idee, die wir vermitteln wollen, ist, das alles braucht ein solides Handwerk, um rauszufinden, wo sind die Trends, wo sind die Entwicklungen, worin liegt die Zukunft. Aber die große Idee ist tatsächlich, das als Handwerk zu vermitteln, zum Beispiel ja auch in unserer Ausbildung des Future Managements, wo wir euch ja kennengelernt haben.
Ja, jetzt haben wir viel darüber gehört, wo ihr gerade unterwegs seid, was euch beschäftigt. Und die Frage ist ja auch, wie man von der Forschung, die ihr betreibt, in die Umsetzung kommt.
Da gehe ich einfach sofort mal drauf ein. Uns geht es ja nicht immer darum oder nicht ausschließlich darum, muss man ja sagen, immer nur das Neueste zu finden in irgendeiner Weise. Weil das Neueste braucht ja immer einen Kontext. Ohne Kontext, meine Lieblingsfrage, habe ich euch auch schon mal erzählt, ist ja immer die, was ist die wichtigste Technologie, auf die ich jetzt setzen muss? Da ist halt sehr schwierig zu beantworten. Ne? Also im Gesundheitsbereich anders als vielleicht in der Wirtschaft. Und was wir versuchen, ist im Endeffekt, dass wir nicht nur die Innovationen im Sinne von Trends benennen können oder beobachten können, sondern dass Menschen auch sofort in Action kommen, in Handlung kommen, in irgendeiner Weise eine Anschlussfähigkeit hergestellt wird, weil ansonsten verpufft es einfach. Und was wir merken, auch diese Unterscheidung und deswegen auch dieser doch zunehmende wissenschaftliche Charakter. Wissenschaft hat ja einen Vorteil, es benennt ja ganz klar A ist A und B ist B. Und das hast du häufig nicht beim Thema Trendforschung. Ne? So einfache Themen wie, ja, wir müssen digital, nachhaltig und divers werden, ist schön gesagt, aber es ist keine Anschlussfähigkeit. Ja? Oder nehmen wir mal Megatrend Gesundheit. Du hast nicht direkt eine Anschlussfähigkeit für jemanden, der damit jetzt umgehen muss. Und da versuchen wir halt diese Brücke zu bauen, dass wir nicht nur diese Trends kurzfristiger Natur oder auch Zukunftstrends, Megatrends langfristiger Natur benennen können, sondern dass die Menschen sofort wieder die Möglichkeit haben, das auch in ihren Alltag, ja, meistens dann in den Corporate-Alltag, eben einzubauen und damit auch gestalten zu können. Weil was wir merken ist, diese Außen-Innen-Differenz, also im Außen passiert diese Trendbewegung und im Innen musst du behandeln können, das passiert ja ständig. Ist ja nicht mehr so wie früher, dass man sagt, so jetzt haben wir einen Change und die nächsten 10 Jahre sind wir mal wieder safe. Also du hast ja eine dauernde Auseinandersetzung mit der Umwelt, in dem Falle also der Umgebung einer Organisation und das ist das, wo wir eben Hilfestellung leisten wollen. Kurz gesagt, das Heft des Handelns wieder zurückzugeben an die Menschen und nicht dieses Erschlagene. Da ist irgendetwas, eine Politik oder irgendjemand, der sagt uns, was wir zu tun haben. Hat ja häufig auch schon gefühlsmäßig so diktatorische Züge, ja, die ganze Trendforschung. Da ist irgendeiner, der sagt jetzt nach links und alle müssen nach links rennen in irgendeiner Weise. Das ist ja kontextlos, ne? Und da sind wir zum Beispiel sehr systemisch geprägt, ja, sehr analytisch geprägt, auch sehr datenbasiert. Also wir gehen halt nicht hin, weil wir auch mal ein Thema gut finden, ja, wie zum Beispiel lila Spielgeräte im Garten, dass jetzt lila Spielgeräte im Garten ganz wichtig werden, ja, sondern wir versuchen schon eben die, ja, Güte einer empirischen Forschung eben dazu.
Kannst du da vielleicht ein praktisches Beispiel nennen noch? Ich meine, das lila Spielgerät war, glaube ich, schon gut, damit die Leute, die jetzt zuhören, so ein bisschen mehr Anpack an die Themen bekommen, die ihr jetzt, ja, die euch tagtäglich total beschäftigen.
Ja, ich meine, nimm mal Nachhaltigkeit. Also wenn jemand, wir machen ja sehr viel auch im Bereich Strategie, Visionsentwicklung. Und da kommen die Leute immer mit irgendwelchen Ideen, was jetzt wichtig ist. Ja, also bei uns muss schon mal Diversität und Nachhaltigkeit drinstehen, sonst kriegen wir keine Leute mehr. Hat ja sehr, sehr wenig mit der Vision einer Organisation zu tun. Es sind einfach Themensetzungen, die natürlich eine Relevanz haben. Aber trotzdem bist du weder gut noch schlecht da drin. Und wir versuchen halt, ja, wirklich den Kern, die Identität einer Organisation zu finden, und nicht das, was eben alle ganz gut finden, also gewöhnungsmäßig eine soziale Erwünschtheit zu kreieren und da eben in die Tiefe reinzugehen. Weil ansonsten bist du wirklich, ja, gerade bei auch Digitalthemen, ja, wir müssen jetzt mal digitalisieren als Unternehmen. Was soll das sein? Ja, also ist keine Aussage, ist eine Nicht-Aussage in irgendeiner Form. Führt auf jeden Fall nicht zur Handlung, sondern nur dazu, dass alle komplett konfus in der Organisation sind und gar nicht wissen, was zu tun müssen. Und da versuchen wir halt wirklich konkret zu werden. Beispiele aus der Praxis. Harry, du hast ja gesagt, weil du bist ja der praktische Orientierte. übergebe ich einfach an dich. Was haben wir da so in letzter Zeit?
Naja, das Ding ist tatsächlich, du hast eine Erkenntnis über eine Veränderung, einen Trend. Nehmen wir mal, wir nennen das zum Beispiel in dem Trend, in dem ganzen Forschungsbereich zu neuen Arbeitswelten gibt es einen Trend, der heißt Explorer Networks. Explorer Networks ist die Verbindung aus Lernen, Lernökosystemen und Innovation. Das klingt jetzt erstmal super, also es ist toll, aber jetzt ist eben tatsächlich die Frage, ja, was bedeutet das für mich als Organisation? Und das ist das, was der Stefan meint, das kannst du nicht kontextfrei beantworten. Du kannst nicht sagen, jede Organisation muss jetzt das und das tun, einen Lernökosystem-Spezialisten einstellen. Nö, das kann für die eine Organisation total cool sein und richtig und für die andere Organisation ist es totaler Blödsinn. Und das ist so ein Beispiel, wo du nicht einfach nur so einen Trend nehmen kannst und dann klingt der lässig und dann erzählt man den und dann redet man drüber und dann inspiriert man Menschen, sondern jetzt geht es genau darum zu sagen, ja, aber was bedeutet das im Kontext einer Organisation? Wie kann man das übersetzen? Wo spielt dieser Trend jetzt eine große Rolle? Worauf zahlt er ein? Was ist denn eigentlich das, was in einer Organisation entstehen kann, wenn man diesen Trend ernst meint? Und dann entsteht eben tatsächlich eine Beziehung sozusagen dieser Beobachtung im Außen mit der Organisation selber. Und dann wird's interessant. Erst dann wird's interessant. Den Trend nur zu kennen, ihn mal gehört zu haben, inspiriert zu sein, das hilft gar nicht. Da gibt's wahnsinnig viele schlechte Beispiele, die möchte ich jetzt aber nicht erzählen, ja, wo man genau das versucht hat. Nämlich einfach sagen, ah, das klingt cool, ja, Hygge, super, wir machen jetzt auch Hygge. Oder, keine Ahnung, Selfness, ja, wir machen jetzt auch ein Selfness-Restaurant. Ja, also, was heißt denn das eigentlich? Was bedeutet das? Wo ist es wirklich mein Weg? Also Trends nicht nur nehmen, die nicht nur irgendwie versuchen, inspirativ zu greifen und dann das nachzumachen, gar nachzuäffen, sondern wirklich zu lernen. Als Chance zu sehen, die Welt sozusagen in anderen Blickwinkeln nochmal wahrzunehmen und wirklich die Übersetzung ins eigene Handeln, ins eigene Tun. Und der Stefan hat schon gesagt, bis hin zur eigenen Identität. Zu fragen, sind wir das? Ist dieser Trend für uns wirklich relevant? Oder ist es etwas, was vielleicht viele gerade schick finden, aber mit uns eigentlich gar nichts zu tun?
Aber das ist ja dann so, dass man muss das Unternehmen, die Organisation oder wer auch immer die eigene Identität ja klar haben, ne? Also den eigenen Purpose, wofür stehen wir eigentlich? Das oder man muss das erst nochmal entwickeln, ne? Haben ja auch nicht immer alle klar, oder?
Es geht ja, Ich bin ja kein großer Purpose-Freund, weil das immer so, weil das immer als ausschließliches Kriterium da stattfindet. Und das funktioniert ja schon nicht. Also alleine, wenn wir diesen Begriff mal nehmen, hast du Zweck und Sinn. Der Zweck ist ja häufig ganz klar vorgegeben einer Organisation. Da kannst du ja deinen eigenen Sinn reindeuten, wie du möchtest, ja. Also im Gesundheitssystem hast du halt ein Sozialgesetzbuch vielleicht. Das steht da einfach mal. Im Bildungssystem hast du auch Kriterien, hast du Gesetze, die einfach, zum Beispiel Hochschulrahmengesetz oder so weiter. Das ist erstmal ein Teil dieses, wir nennen es ja Antrieb, ne? Der Purpose, also der von den einzelnen Systemelementen, von den Subjekten in einem System, der muss natürlich auch Einzug erhalten, aber du hast auch noch andere Themen, wie zum Beispiel eben die Identität. Also wie grenze ich mich denn ab von anderen? Was ist die Vision, also die Richtung, das Zukunftsbild vielleicht? Und deswegen gehen wir halt hin, also und gehen nicht mehr hin und sagen, es ist nur Purpose oder nur Zweck oder nur eins, sondern wenn du dich über die Richtung deiner Organisation ausrichten möchtest oder Gedanken machen möchtest, wenn du die entwickeln musst, dann hast du im Endeffekt ein mannigfaltiges Bild, was du erzeugen musst. Das sind viele Mosaike und nicht nur eins. Und was wir sehen ist, häufig wird immer eine Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Jetzt nur noch Purpose und alle rennen hinterher, nur noch Purpose. Was totaler Quatsch ist, weil ganz, ganz, immer, also einfachste Beispiele bei dem Thema New Work, wenn ich es immer höre, was man, ja, Freiheit, man kann überall arbeiten in der Welt, so einfach ist das alles gar nicht umzusetzen. Ja? Da kannst du alles postulieren, kannst tolle Narrative setzen, du kannst den Menschen irgendwas auch in den Kopf setzen, aber es ist keine Handlungsfähigkeit da. Und wenn du aber das Gesamte betrachtest, dann wird die Durchdringungskraft und die Stoßkraft einfach und der Schwung auch, den du mitnimmst, um einiges höher. Und wir gehen halt weg von diesem, die Welt ist ein weißes Blatt, geht alles hin zu, okay, was wollen wir überhaupt machen? Wo ist die Stoßrichtung? Wo gehen wir überhaupt in, und was ist wirklich das, was wir erreichen wollen? Und dann gibt's ganz viele Baustellen. Dann kann ich mich über Technologie unterhalten, welche brauche ich dazu? Dann kann ich mich über Diversity unterhalten, welche Parts nehme ich denn rein dazu? Also was muss ich wirklich machen? Und Nachhaltigkeit. Ja, ich höre viele Unternehmen, die feiern sich, weil sie einen Nachhaltigkeitsbericht abgegeben haben. Hilft der Nachhaltigkeit gar nicht, ne? Hast halt einen Nachhaltigkeitsbericht abgegeben, der meistens auch noch ausgedruckt wird. Ob auf welchem Papier auch immer. Und da ist so unser Punkt einfach, wo wir sagen, es ist nicht immer nur eine Sache, du musst es ganzheitlich denken. Das ist ein Wort, was auch häufig missbraucht wurde oder holistisch denken in irgendeiner Form. Und da sind unsere Modelle halt, wo wir wirklich reingehen und versuchen, das eben ja, lebhaft zu machen oder zum Leben zu erwecken.
Also der ganzheitliche Ansatz, die ganzheitliche Betrachtung, auch nicht jedem Trend hinterherrennen, sondern gucken, ne, was passt zu meinem Unternehmen, von unten aufbauen, vom Antrieb zu gucken, ne, was passt und auf welche Pferde, auf welche Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, setze ich gerade. Was ist denn, um diesen Anpack zu kriegen, der beste Weg zu starten und dann auch später die größte Herausforderung in der Umsetzung, weil man kann ja ganz viel auch an Visionen entwickeln. Oft ist es ja dann schwierig, auch die dann umzusetzen.
Ja, wir haben ja einen ganz klaren Weg entwickelt, den wir ja auch vermitteln. Das heißt also, das sind Modelle wie zum Beispiel die Future Business Map, die wir auch einführen, die wir mit Organisationen tatsächlich auch durchspielen, wo es immer darum geht, mal zu schauen, was ist denn da eigentlich der Antrieb, was ist das, was uns voranbringt, was uns Kraft gibt, was uns auch tatsächlich ermutigt, was sind auf der anderen Seite eben im Außen auch Trends, tatsächlich die für uns, also für uns entscheidenden Wege tatsächlich auch einzahlen können oder die auch ein Risiko darstellen können. Also diese Mischung aus Innen, Außen in der Beobachtung, was ist im Innen der Antrieb, was ist im Außen das, was Energie bringt oder eben auch Risiko bringen kann. Und so arbeiten wir tatsächlich mit Organisationen sehr hands-on diese Fragen ab. Das geht dann noch über Kunden, über Organisationsfragen, über die Fragen, welche Ökosysteme, welche Partnerschaften man aufbaut, bis hin eben tatsächlich zu, was ist eigentlich unser Angebot und wie nehmen wir das, über welche Resonanz sozusagen nehmen wir das Ganze wieder wahr. Und das ist eins der Modelle, mit dem wir sehr praktisch eigentlich arbeiten und vorgehen. Also das, was wir jetzt besprechen, ist gar nicht so, am Ende gar nicht so kompliziert. Es ist nur kompliziert im Einstieg, weil wenn man sich mit Trend und Zukunft beschäftigt, man das Gefühl hat, immer noch, da muss es irgendwo irgendwen geben, der weiß es schon und dann hören wir da hin. Oder man versucht das aus der Vergangenheit wirklich einmal nur zu verlängern. Das ist die gängigen Wege. Und jetzt, wir gehen jetzt her und sagen, okay, da gibt's Werkzeuge, du kannst die Trends beobachten, du kannst sehen, wie sich die Welt da verändert, da draußen. Und wenn du im Inneren, in deinem eigenen System sozusagen klar bist über den Antrieb, kannst du es gut zusammenbringen. Also es ist dann am Ende sehr pragmatisch. Ich glaube, dass es so pragmatisch ist das, was noch ein bisschen ungewöhnlich ist.
Und wie ist das, wenn man sich da auf den Weg gemacht hat und man hat mit euch jetzt mal, ne, ganz handfest sowas erarbeitet? Man muss doch dranbleiben, oder? Also wenn ich jetzt, ne, weil ich meine, es verändert sich ja alles, oder wie, also ich bleib ja dran, ne? Dann habe ich vielleicht für ein oder zwei Jahre was entwickelt und muss ja trotzdem immer wieder gucken, keine Ahnung, nach einem Jahr, wo stehe ich hier eigentlich? Muss nochmal, ne, haben wir das eigentlich richtig uns angeguckt oder müssen wir vielleicht auch nochmal nachjustieren? Wie läuft das?
Da kommt der Harry mit seiner DJ-Karriere wieder ins Spiel, ne? Also ja. arbeiten in Übergängen einfach. Also wir sind niemals jemand, der sagt, wir entwickeln jetzt mal einen 15-Jahres-Plan und der tritt schon so ein, weil wir die Glaskugel haben, sondern du arbeitest in Übergängen, im ständigen Austausch zwischen Innenbereich, also da, wo man gestalten kann, und das, was im Außen passiert. Und ich meine, es gibt halt andere, nehmen wir mal zum Beispiel die Lazy Eight, ne, mit unterschiedlichen Phasen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich brauche auf jeden Fall Innovation, dann bezweifeln wir das erstmal per se. Ja, weil du musst schon eine Organisation als Gesamtes betrachten, um zu wissen, welche Schritte notwendig sind. Und da gibt's halt, ja, nehmen wir mal die Lazy Eight, ganz vereinfacht jetzt, du hast Stagnationsphase, du hast
Innovationsphase. Ne? Also Christina und ich kenne die jetzt ein bisschen, aber du erklärst dir jetzt bitte. Ich frage jetzt nochmal eben. Kannst du mal kurz sagen, was es ist? Das ist ja eine Methode.
Also genau. Ja, also uns geht es ja darum, sehr stark adaptive Organisationen hervorzubringen. Und du hast ja in einer Organisation unterschiedliche Phasen, die eine Organisation auch durchlebt. Harry hatte ja gerade zum Beispiel diese sieben Farben, diese sieben Felder benannt, der Business Map. Und du kannst dann schon einschätzen, welche Felder, nehmen wir mal zum Beispiel Organisation, Angebot, Resonanz, was mit was in Kontakt kommt, also was mit welchen, wo eine gewisse Kausalität herrscht. Und wenn du dann überlegst, in welcher Phase befindet sich denn die Organisation, ist jetzt schon ein Unterschied, ob ich wachsen möchte, ob ich gefühlt in der Stagnation oder sogar in der Krise dann bin, und dann musst du andere Maßnahmen eben lostreten. Und das ist das, was Organisationen sich meistens nicht angucken. Die gucken sich Organisationen als Objekte an. Organisationen sind aber immer soziale Systeme und die sind halt durch Subjekte geprägt und nicht ein Objekt, was man sich einfach rational angucken kann. Und da ist halt ganz, ganz wichtig zu überlegen, in welcher Phase sind wir, um dann die Maßnahmen richtig ableiten zu können. Und ja, es geht halt um den adaptiven Zyklus. Ja, gefühlt wie so eine Lazy Eight, also wie so eine hängende, liegende Acht in irgendeiner Form, die sich andauernd weiterentwickelt. Und das kannst du für alles anwenden, ne? Für deinen Bekanntenkreis, für deinen Sportclub, für was auch immer. Es verändert sich. Und wie du gerade sagtest, Katrin, es bleibt nicht stehen. Und wer anfängt, an der Zukunft nicht mehr zu arbeiten, der wird auch keine haben. Ja? Also so einfach ist es.
Wir blenden die Lazy Eight, glaube ich, mal ein bei Instagram oder wo, damit die Leute sich die nochmal anschauen können. Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Oder schnell danach googeln. Ich glaube, dann findet man
ja, das. Ja, das ist einfach ein mega Tool, weil du eigentlich auch verhältnismäßig schnell für dich, für die Situation, in der du gerade bist, zum Beispiel so eine Einschätzung machen kannst. Hey, wo stehe ich da gerade? Ja, und es geht ja, wir reden ja von der Zukunft. Also die Zukunft ist also das, was kommt als Nächstes. Und wenn ich rausfinden will, was kommt als Nächstes, ganz gut, wenn ich weiß, in welcher Dynamik stecke ich gerade. Bin ich gerade in der Wachstumsdynamik oder Innovationsdynamik und so weiter? Und je nachdem, wenn ich das weiß, wenn ich das für mich auch verorten kann, egal, ob das meine Beziehung ist, ob das ein Freundeskreis ist, ob das ein Projekt ist, ob das meine Firma ist, dann kann ich sagen, ah, schau mal, als Nächstes wird die nächste Phase kommen. Das heißt, auf das kann ich mich schon mal vorbereiten. Deswegen ist das Ding, blende das ein. Es ist wirklich cool, wenn man das mal auch sieht.
Ja. Nimm deinen Partner, deine Partnerin und besprech mal, in welcher Phase die Beziehung sich befindet. Wenn der eine Krise sieht und der andere sagt, boah, wir sind aber richtig im Wachstum gerade, dann weißt du zumindest,
das ist super, wir sind jetzt im Beziehungspodcast quasi gelandet, ne? Ja. Und das fand ich übrigens, fand ich auch total beeindruckend an dieser Lazy Eight zu sehen, abgesehen davon, dass immer diese Stagnationsphase auch kommen wird. Ne? Das muss ich echt sagen, das habe ich mir nie so überlegt. Also ich hab das ja nicht im Blick gehabt vorher. Und dass man teilweise wirklich an mehreren Stellen gleichzeitig auch sein kann, auch mit seinem Unternehmen, mit der Organisation, fand ich auch spannend. Ne? Also das überhaupt zu realisieren, dass ich an einer Stelle vielleicht gerade hier und der anderen, aber auch parallel in einer Innovationsphase bin.
Aber du habt ja vielleicht, Entschuldigung, gerade einen Satz noch dazu. Ihr habt uns ja vorher gefragt, was sind so praktische Beispiele, wie man das angeht. Genau so ein Instrument nehmen und genau so nochmal ein Lagebild für sich selber machen, sagen, wo stehen wir da eigentlich gerade? Genau so macht man das. Und diese Fragen, die man sich üblicherweise nicht stellt, Katrin, so wie du es jetzt ja auch gesagt hast, hey, habe ich mir normal nie gestellt. Aber die sind entscheidend.
Ja, das fand ich beeindruckend. Also wirklich, weil man will ja auch nicht in der Stagnation sein. Ne? Man weiß es wahrscheinlich. Ja, ja.
Ja, aber manchmal ist es auch sinnvoll, ne? Manchmal ist das sinnvoll, weil eine Stagnation baut auch Puffer auf. Ja? Und manchmal ist es einfach auch sinnvoll, nicht immer nur Neues zu entwickeln, sondern einfach auch mal etwas aufzubauen und aber zu belassen in irgendeiner Phase. Es kommt aber immer darauf an, und das hast du ja gerade gesagt, wo sind andere Felder in der Organisation? Deswegen Es gibt keine Pauschalantwort. Es gibt im Endeffekt nur die Antwort, wenn ich ein Lagebild habe, und wir nennen auch die Future Business Map ja strategisches Lagebild, dann kann ich Ableitungen treffen, die frei sind von, ich habe da mal eine Idee, oder wird meine Studierenden auch häufiger mal sagen, boah, mein Chef hatte wieder ein langes Wochenende, das ist immer gefährlich. Ja, ich muss gucken, dass ich die ersten 4 Stunden nach dem Wochenende überstehe. Frage ich, warum? Ja, da kommt er immer mit den wildesten Ideen rein. Da muss man sich immer ducken, damit man die Aufgaben nicht kriegt, weil abends sind die schon wieder obsolet. Aber da habe ich einen Tag verloren. Und genau das ist es halt. Also du musst schon ein Bild von deiner Organisation haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Okay, dann fragen wir euch nochmal, was ihr jetzt als praktischen Tipp, ich fand, wir hatten schon super viele praktische Tipps dabei, aber habt ihr noch einen schönen Impuls zum Schluss an unsere Hörerinnen und Hörer oder einen Tipp, den jeder vielleicht mal anwendet? Ich glaube, alle werden jetzt sich die Lazy Eight mal angucken, um zu wissen, wovon wir jetzt gesprochen haben, aber vielleicht darüber hinaus noch was oder Bücher oder vielleicht ein Video, was man sich bei YouTube anschauen sollte, also gerne her mit euren Tipps, alles rund um die Zukunft.
Ja, das Einfachste ist, glaube ich, einfach mal die Megatrend-Map sich anzuschauen. Das ist ein gewisses Artefakt, ja, die 12 Megatrends mit den zugehörigen Subtrends, wo man einfach mal so sehen kann, was passiert. Und dann einfach mal kritisch einzuschätzen für seine eigene Unternehmung, was ist denn jetzt, also auf was kommt es jetzt wirklich an für mich? Alles spannend, aber auf was kommt es wirklich an? Und das sind einfach so kleine, also Hands-on-Geschichten, braucht man gar nicht einen Tagesworkshop zu. Schau dir einfach mal an und überleg mal, worauf kommt es wirklich an. Weil dann fängst du zumindest schon mal an, dich auf den Weg zu machen. Zukunft ist ja auch nichts, was A, auf uns zukommt und B, was morgen nicht mehr da ist. Zukunft ist ein andauernder Prozess und diese adaptive Organisation ist für uns schon deswegen wichtig, weil sie hört ja auch nicht mehr auf. Ja, deswegen sind wir auch nicht so ein Fan von New Work, weil es muss adaptiv sein. Und New Work hat natürlich auch agile, adaptive Kontexte drin, aber der Fokus, ja, der ist da ein bisschen anders gerückt.
Ja, und wenn ich da gleich anschließe, das führt uns ja darauf hin, dass die Zukunft eben im Hier und Jetzt vorhanden ist, ne? Und nicht im Jahr 2030. Wir brauchen solche Begriffe wie das Jahr 2030, 35, um unsere Vorstellungskraft auszudehnen. Aber wir leben ja auch heute nicht in der Zukunft, obwohl das mal so war, ne? Also wenn wir sagen, im Jahr 2010 haben wir von dem heutigen Jahr noch als Zukunft gesprochen, aber jetzt, wir denken ja nicht drüber nach, das war also damals Zukunft und so weiter, sondern jetzt leben wir jetzt. Das heißt also, die Zukunft ist etwas, was im Moment in unseren Vorstellungen sozusagen passiert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben, wenn wir jetzt über Zukunft nachdenken, wenn ihr über Zukunft nachdenkt, sucht die nicht nur im Außen. Im Außen gibt es die Trends, da gibt es die Veränderungen, da gibt es die Dynamik, alles gut, Technologie und so weiter. Aber die Zukunft entsteht im Innen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die entsteht im Innen von Organisationen, im Innen von Gruppen, von Menschen, auch wenn es um Vereine geht und so weiter. Also die Zukunft ist immer innen und sie ist jetzt vorhanden sozusagen und wartet nicht, bis irgendwas von irgendwoher vermeintlich auf euch zukommt, weil da kommt nichts.
Darf ich noch eine Abschlussfrage stellen? Man braucht aber auch ein gutes Gefühl, oder? Um die Sachen dann auch in dem Moment einschätzen zu können.
Also bei der Einschätzung okay. Bin ich ja immer weit weg von Gefühlen, ja. Weil, ja, wenn ich wirklich, also die Empirie hat wenig mit Gefühl zu tun, sondern mit Daten, die man analysieren kann oder auswerten kann. Ich glaube, wo du ein Gefühl hast oder eine positive, mutige Herangehensweise ist bei der Handlung nachher. Ja, du kannst halt nicht Zukunft gestalten, indem du das Gefühl hast, alles ist schlecht und es ist eine Katastrophe. Und da kommt dann eher so die emotionale Ebene dann mit rein, ne? Und ansonsten bei der Datenauswertung, boah, ich bin da sowohl an schlechten als auch an guten Tagen. Okay. Ich analysiere, was das Zeug hält.
Ich glaube, was du auch ein bisschen meinst, ist sowas wie wie eine Intuition oder sowas, ne? Und klar, ich meine, wenn wir wissen, dass Intuition ja vor allem, wir trainieren das ja über unser Erfahrungswissen, dann ist ganz gut, da dem Stefan nochmal hier zu folgen und einfach zu sagen, ja, bevor du schnell einer Intuition folgst, schau nochmal genauer hin, lern nochmal wirklich zu sehen, welche Informationen, welche Daten da sind, wie du die lesen kannst, ne? Und wisse, dass deine Intuition oft trügerisch ist, weil sie natürlich aus der Vergangenheit trainiert wurde. Und insofern, glaube ich, ist das gute Gefühl oder dieses Gefühl, was du meinst, wäre zu sagen, okay, lass uns hinschauen, lass uns das rausfinden. Lass uns aber auch im Negativen nicht erdrückt sein, sondern lass uns rausfinden. Ne? So, was ist es denn? Wo können wir das rausfinden? Wie können wir das rausfinden? Das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend.
Ja. Ja, vielen Dank. Ihr macht ja auch viel vom Zukunftsinstitut. Stefan hat gerade die Megatrend-Map angesprochen. Ich würde sagen, wir packen alles mal in die Shownotes rein. Und wenn ihr auch noch weitere Tipps habt, wo wir heute eigentlich überhaupt gar keine Zeit zu hatten, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch endlos weitersprechen, dann packen wir auch die Links zu euch und zur Seite auch nochmal einfach in die ganze Folgenbeschreibung rein. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier heute Rede und Antwort gestanden.
Genau, auch danke.
Sehr gerne.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Danke.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.